Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Wir haben heute eine zweistündige Sendung und werden sie benutzen, um ausführlich uns einmal mit einem Thema zu beschäftigen, das ja schon das ganze Jahr über Schlagzeilen macht, mit dem Thema Klimawandel, mit der Erderwärmung und ihren Folgen. Nicht nur die Presse, auch die Bevölkerung hat sich des Themas angenommen. Inzwischen ist die Diskussion auch bei der Politik angekommen. Anfang Mai auf dem EU-Gipfel in Brüssel und dann im Juni in Heiligendamm auf dem G8-Gipfel. Die maßgeblichen Regierungen erkennen jetzt an, dass das ein echtes Problem ist, womit man sich befassen muss. Das war nicht immer so. In der Wissenschaft wurden die Erderwärmung und ihre Folgen schon lange diskutiert. Für die Politiker noch lange kein Grund, Handlungsbedarf zu entdecken. Jetzt hat sich, wie gesagt, die Lage geändert. Merkel hat der Erderwärmung den Kampf angesagt und die deutsche Öffentlichkeit hat voll gefressen, worum es geht. Unsere Kanzlerin bekommt gute Noten für ihre Politik. Und die Opferbereitschaft, so hört man, der Bürger steige. Die Presse versorgt den mündigen Leser gewissenhaft und zeigt vor allem Verständnis für alles. Sowohl für den Ernst der Lage, als auch für die nötigen Opfer seitens der Bürger. Die Energiepreise sind ja schon erheblich gestiegen und steigen weiter. Der Bürger darf das Auto stehen lassen und wenn er das nicht einsieht, sorgt in Zukunft die neue Abgasplakette dafür, dass er mit seinem Gefährt nicht mehr in die Innenstädte kommt, wenn er nicht zu den Fahrern mit den niedrigsten Abgasemissionen gehört. Die Öffentlichkeit hat auch viel Verständnis dafür. Und hier sollte man spätestens aufmerken, dass Frau Merkel anderen Staaten Reduktionsziele vorgibt. Sie unterstützt und sorgt für deutsche Initiativen und Überlegungen, wie, mit welchem Verfahren und mit welchem Druck Deutschland andere Staaten dazu nötigen kann, den eigenen Vorhaben und Vorgaben zu folgen. Denn für die deutsche Presse steht und fällt mit der Durchsetzungsfähigkeit der deutschen Politik doch glatt die Rettung des Klimas und damit die Rettung der Gletscher und der Lebensgrundlagen von Millionen von Afrikanern, deren Landstriche von Verwüstung und Versteppung bedroht sind. Aber auch all der Asiaten, denen Überschwemmungen drohen. Wenn nicht gleich die, deren Inseln oder Landesteile beim Ansteigen des Meeresspiegels glatt untergehen. In der deutschen Presse wird doch tatsächlich locker die Gleichung aufgemacht, dass die Durchsetzungsfähigkeit der deutschen Kanzlerin auf internationaler Bühne ungefähr dasselbe ist wie der Schutz der Lebensbedingungen der Armen dieser Welt und ihrer Rettung. Da möchten wir doch mal Widerspruch einlegen. Deswegen haben wir uns das Thema heute vorgenommen und untersuchen näher, was eigentlich aus der Sache wird, wenn Deutsche und andere Politiker dem Treibhauseffekt den Kampf ansagen. Oder anders, wie viele Verwandlungen muss die Sache Klimawandel eigentlich durchmachen, wenn und bis sie Thema der Politik wird? Was ist aus dem Klimawandel geworden, wenn er in den obersten Etagen der Diplomatie verhandelt wird? Welche Rolle spielt er auf so einer Veranstaltung wie dem G8-Gipfel? Das möchten wir heute hier im Studio klären. Meine Diskussionspartnerin ist Elisabeth, für die Technik ist Bernd verantwortlich, ich bin der Franz. Und eins ist sicher: Wir werden uns nicht in die üblichen Vorteils-Nachteilsrechnungen, ob sich Opferbereitschaft der Bürger lohnt oder nicht lohnt, einlassen. Wir möchten die Sache anders angehen. Die folgenden Gesichtspunkte werden leitend sein. Natürlich eine kurze Überlegung dazu, was sagt die Wissenschaft zum Klimawandel? Was ist die Klimaerwärmung der Sache nach? Und dann, wie gesagt, geht es darum, was wird in der Politik aus dem wissenschaftlich seit langer Zeit begriffenen Sachverhalt gemacht? 4 Verwandlungen sind die entscheidenden, um die es uns heute geht. Die Verwandlung von der Klimaschädigung in ein Kostenproblem, die Verwandlung des Kostenproblems zu einer internationalen Konkurrenzaffäre, die Verwandlung von der internationalen Konkurrenzaffäre in eine Frage der Energieversorgung und zum Schluss zum Stoff für die Behauptung von Führungsmacht auf der Weltbühne. Wenn da noch Zeit bleibt, am Ende ein kurzer Ausblick auf den Nutzen der Klimadebatte im Inneren für die Volkserziehung. Elisabeth, Klimaerwärmung, was ist sie der Sache nach?
Beginnen wir mit dieser Sache. Was ist die Klimaerwärmung und was sind die drohenden Wirkungen, die inzwischen ja, Franz hat schon darauf hingewiesen, das läuft ja schon das ganze Jahr das Thema, angeblich jeder vermeiden will. Ein unbestrittenes Faktum ist, die durchschnittliche Erdtemperatur steigt seit mehr als 100 Jahren an und alle Bedingungen deuten, so sagt uns das die Wissenschaft, darauf hin, dass das so weitergeht. Die Wissenschaftler, die entsprechenden, haben das mal hochgerechnet und haben herausgefunden, wenn nichts geändert würde, würde das bedeuten, bis ins Jahr 2100 irgendwas zwischen 4 und 6 Grad Temperaturanstieg. Gut, es mag sich erst nicht so enorm anhören, wird aber vielleicht schon ein bisschen klarer, wenn man weiß, dass dieser Anstieg höher ist als die Differenz zwischen den heutigen Temperaturen und denen der letzten Eiszeit. Unbestritten ist also, wir haben es zu tun mit einer wesentlich erhöhten weltweiten Durchschnittstemperatur. Der Klimawandel ist Realität. Das wird auch Treibhauseffekt genannt. Also der Sache nach erhöht das Kohlendioxid, welches in die Luft geblasen wird, den Treibhauseffekt der Erde. Der Name Treibhauseffekt kommt daher, dass es offensichtlich wie in einem Treibhaus wirkt. Es ist nämlich so, so belehrt einen die Wissenschaft, dass die kurzwelligen Sonnenstrahlen auf die Erde durchkommen. Die langwellige Wärmestrahlung geht nicht mehr in den Orbit hinaus. Damit sammelt sich die Wärme eben hier bei uns auf der Erde wie in einem Treibhaus in einer offenbar nicht erwünschten Weise an. Gut, so viel dazu nur kurz. Wollen wir auch gar nicht groß diskutieren oder anzweifeln. Wir verlassen uns in diesem Fall auf die Resultate der entsprechenden Naturwissenschaftler. Die reden in diesem Zusammenhang von der anthropogenen Erderwärmung und wollen damit sagen, das ist eine Erderwärmung, die vom Menschen gemacht ist. Es gibt nämlich offensichtlich auch Klimaveränderungen, Klimaschwankungen, die quasi von selber auftreten, die sich natürlichen Vorgängen verdanken. Wir gehen auch in diesem Fall davon aus, dass das erstmal so stimmt. Uns interessiert ja hier mehr, wie die Politik, die auch diese Ergebnisse akzeptiert von der Wissenschaft, wie sie damit umgeht. Also, nochmal zusammengefasst, die Sache ist, Erderwärmung findet statt, in erheblichem Ausmaß, und hat Wirkungen, die nicht nur von der Politik als katastrophal bezeichnet werden können. Das wurde in den letzten Monaten reichlich bebildert. Gut, dass die Gletscher schmelzen, das war hierzulande immer wieder Thema. Man kann da nicht mehr Skifahren, geht auch ein bisschen Geschäft kaputt und so weiter, aber das ist sicherlich noch die harmlosere Sache. Etwas anders sieht das schon aus, wenn Szenarien an die Wand gemalt werden, dass Spanien und vor allem Afrika von Dürreperioden bedroht sind, möglicherweise Wüsten- und Steppenlandschaft werden und für die dort lebende Bevölkerung dann keine Lebensgrundlage mehr bilden. Auch von Asien her gibt es reichlich bebilderte Szenarien, dass dort etliche Inseln oder flachliegende Flussdeltas schlicht und ergreifend, wenn der Meeresspiegel ansteigt, was eine weitere Wirkung ist, dass diese Inseln überflutet werden und damit unbewohnbar werden. Klar ist also für alle, die sich dieses Themas annehmen, dass in jedem Fall Hunger, Flüchtlingsströme und soziales Elend auf dem Globus zunehmen. Soweit zur Sache.
Da möchte ich doch gerade zum Stichwort anthropogen, du hast es anthropogene Erderwärmung genannt, Elisabeth, noch etwas anfügen. Einerseits kann man festhalten, die Wissenschaftler wollen darauf hinweisen, dass der Mensch dabei die Finger im Spiel hat. Anthropogen, vom Menschen verursacht, vom Menschen gemacht, im Unterschied zu aus der Natur selbst kommend, von der Natur selbst verursacht. Andererseits, war es denn wirklich der Mensch, der doch das Opfer ist, wie es in allen Katastrophenszenarien, die du jetzt zitiert hast, ausgemalt wird? Ist er also ebenso der Täter? Naja, wenn es so einfach wäre, könnte man einfach sagen, okay, wenn da so verheerende Wirkungen herauskommen, wenn man sich als Mensch so sehr schädigt, dann stellt man als Mensch die Sache einfach ab. Aber so einfach ist es eben nicht. Jeder weiß auch, wie das gemeint ist, wenn es heißt, vom Menschen gemacht. Damit ist zunächst einmal gemeint von unserer Wirtschaft. Es ist schließlich gar kein Geheimnis, wieso und warum. Die Wirtschaft braucht Energie, sie verbrennt zur Energieerzeugung fossile Brennstoffe, Kohle, Erdöl, Erdgas und zwar in ziemlichen Mengen. Deswegen heißt es auch, die Erderwärmung sei ein Produkt der Industrialisierung. Was ist davon zu halten? Klar kann man sagen, es ist schon die Industrie, die das Zeug in die Luft bläst oder auch die Autos produziert, die durch ihren Schadstoffausstoß ihren Anteil an der CO2-Produktion haben. Aber Vorsicht, hier möchte ich eine Warnung anbringen. Es ist nicht einfach die Industrie, sondern die kapitalistische Industrie, die die fossilen Brennstoffe vernutzt. Technisch wären auch weitere Weisen, auch andere Weisen der Energieerzeugung möglich. Und warum werden sie nicht auf breiter Front genutzt? Auch das ist kein Geheimnis. Sie sind nicht so rentabel. Kohle, vor allem aber auch Öl, ist historisch ein unschlagbar billiges Mittel zur Energieerzeugung. Öl hat deswegen seinen Siegeszug über den Globus angetreten, weil es im Vergleich zu allen anderen Energieträgern so wenig gekostet hat. Es wird deshalb so ausgiebig für die Energiegewinnung genutzt, weil es mit seinem günstigen Preis so ein ausgesprochen taugliches Mittel für die kapitalistische Produktion und ihre Kalkulation ist. Ein geringer Kostpreis ist nämlich gut für den Profit. Gemessen daran, an dieser Kalkulation, ist Öl zu verbrennen ausgesprochen vernünftig. Also im Sinne der kapitalistischen Kostenrechnung rational. Vernünftig eben gemessen an der Rendite der Gewinnerzeugung. Deswegen, weil es für die kapitalistische Rechnung ein so unschlagbar kostengünstiges Mittel ist, ist es auch und wird es in einem so gigantischen Maß vernutzt. Und deswegen haben technische Alternativen, die es natürlich gibt und auch schon gab, erst einmal keine Chance. Also von wegen der Mensch und die Industrie. Es ist nicht einfach die Industrialisierung, sondern die kapitalistische Industrie, die in der Rentabilität ihre gültige Rechnungsweise hat, diese Industrie eben, die die CO2-Emissionen verursacht. Und wenn schon von den Menschen rationell die Rede sein sollte, dann muss man sagen, die Herrschenden in Wirtschaft und Politik, die Politiker und Eigentümer, denen diese kapitalistische Rechnungsweise ja oberstes Anliegen ist, weil es die Geldmacht des Privateigentums und die Grundlagen der staatlichen Gewalt stärkt. Aber dann sind wir nicht bei den Menschen, sondern eben wieder bei den Zwecken und Rechnungsweisen der Produktion, die sie schützen.
Das, was du jetzt ausgeführt hast, dass es also die kapitalistische Industrie ist, die mit ihren CO2-Emissionen diese Klimaveränderung inklusive der Wirkungen verursacht, das ist von der Sache her ja insofern auch gar nichts Neues, weil von dieser Industrie kennt man den Standpunkt und der gilt eben auch für andere Punkte. Was betriebswirtschaftlich rentabel ist, das ist geboten. Das ist der Maßstab für die Produktion und nicht Rücksicht auf die natürlichen Grundlagen, Erhaltung der Lebensbedingungen der Leute. Es ist nichts Neues, dass Produktionsrückstände aller Art schon immer schlicht kostenfrei, möglichst kostenfrei, entsorgt wurden. Also am besten gleich in die Luft blasen oder ins Wasser, je nachdem, um was es sich handelt. Man kennt das ja. Jahrzehntelang sind bei uns ja auch die Flüsse als kostenlose Müllkippen benutzt worden. Wurscht, um was es ging, Säuren, Chemikalien, alles wurde schlicht in den nächstliegenden Fluss geleitet. Ebenso giftige Rauchgase, das kennt man auch, die wurden aus den Fabrikschornsteinen einfach in die Luft geblasen. Also jahrzehntelang war die Natur bzw. Teile der Landschaft war sowas wie eine Gratisdeponie für die Industrie, die dort ihre hochgiftigen Abfälle auf diese elegante Weise, nämlich praktisch umsonst, los wurde. Einige werden sich sicher noch an einschlägige Skandale erinnern. Da gab es mal Seveso zum Beispiel oder auch Fischsterben im Rhein, um nur zwei zu nennen. Also die Rücksichtslosigkeit der kapitalistischen Produktionsweise, deren Zweck eben ein anderer ist als Schonung der Umwelt, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Diese Rücksichtslosigkeit hat auf dem ganzen Globus inzwischen die Lebensbedingungen der Menschen mehr oder weniger gründlich ruiniert und ganze Landstriche unbrauchbar gemacht. Man muss nur daran denken, dass es für Millionen Menschen nicht mal sauberes Trinkwasser gibt. Rücksichtslos ist diese Industrie nicht nur gegen die Bedingungen der Produktion, sondern natürlich auch gegen die menschliche Natur, also gegen die Gesundheit der Leute. Auch gegen die geht sie sehr zerstörerisch vor. Gut, inzwischen ist die Politik da an etlichen Punkten eingeschritten. Die Politik hat durchaus ein Interesse daran, dass das Wachstum hier auf diesem Territorium jetzt für die deutsche Politik, dass dieses Wachstum fortdauert. Und deswegen ist da auch in der Hinsicht jetzt, was Ausnutzung dieser Natur angeht, ein bisschen was passiert. Man weiß, dass die Flüsse wieder sauberer geworden sind und so. Der Grund dafür ist, dass der Staat sagt, damit diese Produktionsweise überhaupt auf Dauer funktioniert, damit sie nicht schlicht ihre eigene Existenzbedingung vernichtet, muss er einschreiten. Also er sorgt dafür, mit seinen Maßnahmen, dass die Umwelt nicht so versaut wird, dass ein weiteres Wachstum nicht mehr möglich ist. Deswegen gibt es immer in schönen Abwägungen von Staats wegen Auflagen. Er verpflichtet dann die Firmen zu den verschiedensten Sachen, irgendwelche modernen Techniken einzusetzen, zum Beispiel Filter einzubauen oder giftige Abwässer erstmal zu sammeln in eigenen Kläranlagen, dann wird es durchgereinigt und so weiter, damit zum Beispiel die Vergiftung der Flüsse oder die giftigen Rauchemissionen reduziert werden. Das hat zu gewissen Ergebnissen geführt. Beim CO2, was da jetzt ins Gerede gekommen ist, handelt es sich im Prinzip um den vielleicht letzten völlig ungefilterten Rückstand, der in die Luft geblasen wird. Das Kohlendioxid ist nicht ein Nebenprodukt der Verbrennung, was man dann einfach rausfiltern könnte, sondern es ist das Verbrennungsprodukt selber. Gut, dennoch, Franz hat ja schon darauf hingewiesen, es gibt auch in diesem Fall sehr wohl technische Alternativen. Also es geht schon, dass man Kohlendioxid abtrennt. Bloß war auch so eine Sache, es musste erstmal ordentlich viel freigesetzt werden, bis überhaupt festgestellt wurde, dass es eine schädliche Wirkung hat. Weil an und für sich ist Kohlendioxid offensichtlich ungiftig. Aber auch das ist an dieser Stelle festzuhalten, der Wissenschaft ist dieser Sachverhalt, also dass das Kohlendioxid diese schädlichen Wirkungen, die wir eben in Punkt 1 schon hatten, dass es die hat, das ist der Wissenschaft bereits seit 30 Jahren bekannt. Und die Wissenschaft war da insofern nicht faul und hat durchaus auch Alternativen angeboten. Alternativen oder technische Mittel jetzt besser gesagt, um das abzutrennen, beziehungsweise Alternativen in Sachen Energieproduktion. Bloß die Politik hat sich 30 Jahre für diese Wirkungen von CO2 oder für die Wirkungen dieser Emissionen beziehungsweise für die Alternativen so gut wie nicht interessiert. Klar, es gab Kyoto, aber auch dieses wirklich viel beschworene Kyoto-Protokoll, vor allen Dingen hier in Deutschland viel beschworen, ist keine international gültige Vereinbarung. Es ist nicht von allen Staaten unterzeichnet worden. Was ich sagen will, ist, die Erkenntnis, die man auf der Grundlage von wissenschaftlichen Forschungen sehr wohl hat, dass die herrschende Produktionsweise ihre eigenen Grundlagen gefährdet, der wissenschaftliche Nachweis, wie das passiert, oder auch wissenschaftliche Angebote in Sachen Alternativen reichen der Politik nicht aus. Also reichen nicht aus, damit eine solche Sache, die wie Kohlendioxid, CO2-Emissionen mit ihren Wirkungen, damit das zu einem veritablen Thema der Politik wird und ganz oben auf der Agenda der staatlichen Machthaber landet. Da gehört in jedem Fall noch mehr dazu. Dazu gleich mehr.
Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Heute in unserer zweistündigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Klimawandel. Wir wollen nicht einmal das übliche öffentliche Gewese nachzeichnen von Vorteilen und Nachteilen der Opferbereitschaft, sondern gehen von dem Befund aus, das haben wir bislang gemacht, den die Wissenschaft erstellt hat, wie der Klimawandel zustande kommt und den Szenarien, die sich daran anschließen, wenn man weiß, dass im Durchschnitt die durch die Treibhausemissionen verursachte Steigerung der Temperatur auf der Erde um 2 bis 4, 5, 6 Grad verheerende Folgen haben wird. Nicht nur für die Landschaft, auch für viele Menschen, die einfach weggespült werden oder ihre Existenzgrundlage verlieren in weiten Teilen der Welt. Das war bislang unser Gegenstand. Die Frage, die wir uns heute stellen, heißt, welche Verwandlungen dieses für sich erstmal sehr klaren Befundes ergeben sich und müssen sich ergeben, bevor sich die Politik dieses Themas annimmt und wenn sie sich dieses Themas annimmt. Es geht um 4 Verwandlungen. Wir beginnen mit der ersten. Was wird aus der Sache, wenn sich die Politik des Klimawandels annimmt, wenn sie Handlungsbedarf in dieser Sache entdeckt? Dazu eine kleine Erinnerung an den Report eines renommierten Ökonomen, der Anfang des Jahres, veröffentlicht glaube ich Mitte des letzten Jahres, für viel Wirbel gesorgt hat. Die Rede ist von Nicholas Stern, dem früheren Vizepräsidenten der Weltbank. Als Wirtschaftsberater der britischen Regierung hat er eine aufsehenerregende Studie verfasst, deren Grundgedanken der Spiegel Ende des letzten Jahres so zusammengefasst hat. Stern hat, so der Spiegel in der Nummer 45, 2006, komplexe physikalische Prozesse in eine Einheit umgerechnet, mit der die Menschen täglich umgehen. Geld. Und so dem Schrecken des Klimawandels ein Preisschild aufgeklebt. 5,5 Billionen Euro könnte es kosten, wenn die Menschheit weiterhin so gewaltige Mengen von Klimagasen in die Atmosphäre pumpt. Zitat Ende. Vorher, Elisabeth hat es zitiert, war die Rede von den Schrecken für die Menschen, von der Existenzbedrohung. Sie hat kurz angedeutet, wie die Wissenschaft über die Erkenntnisse im Hinblick kurzwellige, langwellige Strahlen das Phänomen erklärt. Und was ist jetzt Sterns Leistung, wenn er dem Schrecken ein Preisschild aufklebt, eine Rechnung aufstellt und ausrechnet, wie viel die Klimaerwärmung eigentlich kostet? Der Tenor der Presse lautet, Stern hat der Erderwärmung endlich eine Fassung gegeben, in der wir sie verstehen. Sie tut so, als sei mit der Zahl 5,5 Billionen der Sachverhalt Erderwärmung besser verstehbar, zumindest besser vorstellbar. Bei so schwierigen Naturprozessen eine so klare Zahl. Tatsächlich ist etwas ganz anderes passiert, wenn er den Klimawandel als Geldwert ausdrückt. 5,5 Billionen, 5.500 Milliarden ist der Schaden, der auf dem Globus entsteht, oder entstehen könnte. Stern hat damit die Schädigung in die einzige Dimension übersetzt, in genau die Größe, in der der Schaden überhaupt nur zählt. Ja, 5,5 Billionen, wenn das der Schaden ist, der der Wirtschaft droht, wenn die so weitermachen sollte wie bisher, dann hört die Politik auch mal hin. Wenn es nicht bloß heißt, durch den Temperaturanstieg wird halb Afrika verwüstet, sondern das affiziert unser Wirtschaftswachstum weltweit. Das kostet Unsummen und bewirkt eine Rezession, die schlimmer ist als die nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann sieht sich die Politik herausgefordert. Wer ist der Täter? Die Wirtschaft, die das Klima versaut. Und jetzt hat der Stern laut FAZ vom 27. November letzten Jahres kein Ökoromantiker und kein Maschinenstürmer, also über jeden Verdacht einer Systemfeindschaft erhaben, glatt ausgerechnet, dass die Wirtschaft das Opfer ist. Und insoweit, als die Wirtschaft das Opfer ist, muss sich das Gemeinwesen wirklich darum kümmern. Wenn das Kapital leidet, dann ist der Staat alarmiert und kümmert sich darum. Sterns Vorschlag lautete auf eine Temperaturbegrenzung von 2 oder 3 Grad, sonst würde es zu teuer. Aber diese Begrenzung sei wirtschaftlich mach- und beherrschbar. Dass bei diesem globalen Temperaturanstieg von 2 Grad Stern laut Spiegel mit, Zitat, 40 bis 60 Millionen zusätzlichen Opfern allein in Afrika rechnet, Zitat Ende, fällt da nicht ins Gewicht. 50 Millionen hungernde oder sterbende Afrikaner, die haben bloß das Pech, dass ihr Schaden so recht nicht in Geld bezifferbar ist. In der Kosten-Nutzen-Rechnung des Ökonomen deswegen auch keine Berücksichtigung finden kann. Und deshalb fallen sie schon mal gleich hinten runter. Das sind Schäden, die nicht in Geld zu bemessen sind, weil sie einfach nutzlose Existenzen treffen. Bei denen geht kein Umsatz verloren. Solche Schäden zählen schon gleich nicht mehr, wenn man sich auf den Standpunkt Stern stellt. Und das tun ja alle. So zynisch es klingt, eine in Marktwirtschaft und Demokratie gepflegte Denkfigur. Wenn der Klimawandel zuschlägt oder sonst ein Elend, davon gibt es jetzt ja schon genug, dann schwappen aus Afrika riesige Ströme von Elendsgestalten zu uns herüber, wenn sie denn die Überfahrt überleben. Dann wissen sofort alle maßgeblichen Instanzen, das ist ein Problem, darum müssen wir uns kümmern. Damit meinen sie wirklich nicht die Not der Figuren, die kaum zu überlegen imstande sind, sondern unsere Wirtschaft und unseren Staat und den Schaden, der ihnen durch die zynisch sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge entsteht. Weshalb wir ja auch sehen müssen, dass wir sie erst gar nicht reinlassen. Wenn der Schaden, der entsteht, überhaupt nur unter dem Gesichtspunkt interessant ist, wie sehr er die Wirtschaft schädigt, also den Täter, den Verursacher, dann ist auch schon klar, wie die Abhilfe aussieht. Die Maßeinheit, in der über Abhilfe nachgedacht wird. Ja, wenn die Vermeidung des Schadens mehr als 5,5 Billionen kostet, also teurer ist als der Schaden selbst, dann ist es natürlich uninteressant, den Schaden abzuwenden. Aber wenn die Vermeidung billiger ist, Schadensvermeidung muss kapitalistisch betrachtet billiger sein als der Schaden. Sonst ist die Vermeidung, so die kapitalistische Rationalität, ökonomisch sinnlos.
Und in der Hinsicht hat Stern eine gute Botschaft. Also in der Hinsicht, was kostet die Schadensbegrenzung? Da hat er nämlich die Antwort, Schadensbegrenzung lohnt sich. Dazu noch ein Zitat aus dem Spiegel. Stern macht ganz nüchtern eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Investitionen von 1% der Weltwirtschaftskraft jährlich würden bereits reichen, um das Schlimmste noch abzuwenden. Der Erde werde ein Hitzeschock um 5 Grad Celsius oder gar noch mehr erspart. Stattdessen komme sie mit einer Erwärmung um 2 oder 3 Grad davon. Wer auch das verhindern will, dem explodieren die Kosten. Soweit Zitat Spiegel. Und das wollen wir ja verhindern, um mit Merkel zu sprechen. Also nicht mehr als 2 Grad Erderwärmung, so die Vorgabe unserer Kanzlerin. Genau das, was da quasi als Kosten-Nutzen-Rechnung vorgegeben wird. Anders gesagt, der Klimaschutz, das haben Sie da ausgerechnet, kostet vernünftig dosiert den maßgeblichen Teil der Menschheit, also die Wirtschaft, Weniger als man glaubt. Also nichts wie her damit. Die Vermeidung des Schadens ist billiger, als alle gedacht haben. Das ist die frohe Botschaft, die alle aus diesem Stern-Bericht rausnehmen, die sich genau an diesem Maßstab orientiert, den der Franz eben erklärt hat. 1% des Bruttosozialprodukts, so die frohe Botschaft, investiert in Emissionsvermeidung, kann den Temperaturanstieg auf 2 Grad begrenzen. Dass dabei übrigens schon Millionen von Hungerleidern völlig dem Elend ausgeliefert sind in Afrika, das interessiert keinen mehr an der Stelle. Hier ist mehr die Sicht der Dinge, die Abhilfe ist für uns billiger als der mögliche Schaden. Anders gesagt, das Wachstum leidet ja viel mehr, wenn man einfach zuwartet, als wenn man jetzt schon Gegenmaßnahmen ergreift. Das ist der Standpunkt, der nicht nur die deutsche Öffentlichkeit begeistert hat. Klimaschutz, Emissionsvermeidung, eine Sache, die sich für die deutsche Wirtschaft lohnt. Das war die fröhliche Auskunft. Nur, selbst wenn das klar ist, bis sich ein Staat wie der deutsche dazu entscheidet, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, da braucht's noch mehr. So schnell passiert da immer noch nichts. Der kalkuliert nämlich noch ein bisschen anders. Für ihn stehen hier ja zwei Sachen gegenüber. Und zwar erst, das eine ist, der von Stern permanent bezifferte Schaden ist ja einer in der Zukunft und damit ein möglicher, also ein möglicher zukünftiger Schaden. Das ist die eine Sache, die die Politik da festhält. Die andere ist, ja wen, also welche Stücke vom Globus, welche Staaten, welche Teile der Menschheit, wen trifft es denn eigentlich wie? Also erstens wen, zweitens wie. Wie trifft es denn zum Beispiel Deutschland? Okay, wir haben schon gesagt, vielleicht die Gletscher schmelzen. Was ist mit Russland, wo es doch schon immer zu kalt ist? Also diese beiden Punkte, erstens möglicher zukünftiger Schaden und zweitens, welche Staaten trifft es denn eigentlich wie, je nachdem, wo sie klimatisch auf dem Globus beheimatet sind, ist nicht hundertprozentig vorauszusagen. Unklar ist, ob der national bilanzierte Schaden, der von Stern und anderen dann errechnet wird, überhaupt in dieser Weise eintritt. Also ich glaube, für Deutschland wurden ausgerechnet 300 Milliarden, hochgerechnet auf Jahrzehnte, kann man auch sagen, wenn das der Schaden ist, das ist ja noch nicht einmal der Bundeshaushalt eines Jahres. Gut, außerdem gibt es dann auch immer wieder andere Stimmen, die zum Beispiel jetzt auch, sagen es jetzt mal von Deutschland, auf die anderen Seiten hinweisen und sagen, ja, ist ja alles eine Sache der Möglichkeit. Vielleicht ergeben sich für Deutschland ja ganz neue Möglichkeiten. Wenn es keine Gletscher mehr gibt, können wir vielleicht Olivenhaine anbauen. Weil in den spanischen Wüsten gibt es ja gar nicht mehr, ohne überhaupt so tolle Früchte etc. Außerdem kann man dann an der Ostsee baden. Gut, steht nur für, es trifft die Staaten unterschiedlich, beziehungsweise die klimatischen Regionen unterschiedlich. Durch die nationale Brille gelesen, also sich das alles so vom Standpunkt Deutschlands immer zu überlegen, da kommt raus, da sagen sie dann, es ist ja bloß eine Prognose. Es ist eben unklar, was für uns dabei rauskommt. Und das, deswegen habe ich das jetzt ein bisschen zitiert, kommt dann gemessen an den vorhin zitierten Aufregungen, das kommt dann schon wieder als Entwarnung daher. Und es steht auch alles nebeneinander. Also die Aufregungen, was man alles zu erwarten hat, und mit dem Argument, Man weiß ja alles gar nicht so genau, es ist ja bloß eine Prognose und wer weiß, wie es wen trifft, heißt es dann wieder, na, so heiß wird die Suppe nicht gegessen, wie sie gekocht wird. Schauen wir doch mal. Also da wird parallel dazu direkt wieder entwarnt. Für den Staat sind diese Argumente, also es ist ein möglicher Schaden, der in der Zukunft liegt und nicht genau in seiner Bezifferung für Deutschland zu benennen ist, für den Staat selber ist das auch Grund genug, also sagen wir mal, ganz vorsichtig und ganz gründlich abzuwägen. Der Staat stellt sich auf den Standpunkt, ehe wir uns heute in tatsächliche Unkosten stürzen, alles, was wir an Maßnahmen heute in die Wege leiten, sind tatsächliche Wachstumseinbußen unseres Kapitals. Das müssen wir ins Verhältnis setzen zu ungewissen zukünftigen Schäden. Und da kommt ein kapitalistischer Staat in der Regel zu dem Urteil, da warten wir doch lieber noch ein bisschen ab. Das ist gar nichts Besonderes, gilt nicht nur für den Klimawandel, sondern ist überhaupt die Art der Kalkulation von kapitalistischen Staaten. So schnell bremsen die nämlich das ökonomische Treiben des Eigentums nicht. Schließlich ist ja das Wachstum der Wirtschaft, der Wohlstand der Nation, das ist auch das, wo der Staat drauf steht und wo er seine Gelder daraus bezieht. Und die anderen Betroffenheiten, also alles, was nicht das Geschäft betrifft, das zählt in dem Fall sowieso nicht. Haben wir eben auch übrigens schon mal gehabt, an den Beispielen, auch bei Flüssen oder sonst wie verpesteter Luft hat es sehr lange gedauert. Da mussten die Flüsse schon ziemlich unbrauchbar geworden sein, bis der Staat seine Eigentümer dazu verpflichtet hat, Filter- und Kläranlagen einzubauen. Also es hat schon bei der Vernutzung von Natur und Gesundheit immer gedauert. Der Staat hat immer zugewartet, weil er sein Kapital vor zusätzlichen Kosten schützen will. Also hat er zugewartet, bis er sie zu irgendwelchen kompensatorischen Maßnahmen genötigt hat. Er steht in dieser Sache auf dem Standpunkt, jede Gegenmaßnahme kostet aktuelle Rendite und Geschäft. Und davon lebt die Nation. Vom Geschäftsgang der Kapitalisten hängt in der Tat alles ab im Staat. Und es ist alles abhängig gemacht worden. Das geht los beim Staatshaushalt bis zu den Arbeitsplätzen oder noch der popeligsten Existenz eines Selbstständigen. Alles hängt davon ab, dass diese Geschäfte der Eigentümer wachsen. Gut, deswegen ist der Staat in dieser Frage sehr zögerlich. Soweit mal zu der ersten Verwandlung der Sache, die zeigen sollte, also aus dem Ausgangspunkt, den wir hatten, Klimaveränderung macht die Lebensbedingungen kaputt, beschädigt die Lebensbedingung, ist jetzt die Frage, was kostet es die Wirtschaft geworden? Kostet es die Wirtschaft mehr, wenn man die möglichen Schäden einkalkuliert, oder kostet es sie mehr, wenn man jetzt die entsprechenden Maßnahmen ergreift, um diese Schäden zu verhindern? Diese Abwägung, also das Verhältnis von ökonomischem Nutzen und Schaden, das ist der erste Gesichtspunkt, den wir hier erläutern wollten. Und nur wenn Klimaschutzmaßnahmen sich ökonomisch rentieren, dann verschreibt sich eine deutsche Regierung diesem Ziel, Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 2 Grad. Nur dann. Aber ob dann, werden wir noch weiter klären.
Gut, Elisabeth. Das ist, wenn du so willst, die erste Bedingung, die überhaupt erfüllt sein muss. Verwandlung des Themas, in dem Fall Klimaschädigung, in ein fürs Kapital akzeptables Kostenproblem. Das heißt also, dass die Renditerechnung nicht stört, die Renditerechnung, die darin besteht, die Vermeidung des Schadens muss billiger sein, kostengünstiger sein als die Schädigung selbst. Nur, das ist noch nicht alles. Wie du ausgeführt hast, bleibt immer noch das Bedenken der aktuellen Kostenbelastung. Es gibt noch einen weiteren Gesichtspunkt, das nenne ich mal die zweite Verwandlung. Vom Kostenproblem zu einer internationalen Konkurrenzaffäre. Denn die Rücksichtnahme auf zukünftige mögliche Schäden leistet sich der Staat umso weniger, als es ja schließlich nicht nur um Rendite überhaupt geht, sondern es geht um das Geldverdienen auf dem Weltmarkt in Konkurrenz zu anderen Nationen. Keine Nation will einen Konkurrenznachteil. Keine erhöht die Kosten für ihr Kapital, wenn andere es nicht tun. Deswegen sagt jeder Staat, auch wenn er es ernst meint mit der Begrenzung des Temperaturanstiegs und damit, es müsste etwas geschehen, auch dann sagt jeder, wenn ich anfange, schädige ich mich bloß selbst. Also fange ich nicht an mit dem Reduzieren der Emissionen, sonst habe ich nur den Schaden in der Konkurrenz. Dagegen gibt es das Argument quasi vom Standpunkt des Gebrauchswerts her gedacht. Das Klima macht an den Grenzen nicht Halt. Klimarettung kann nur als internationales Programm gelingen. In einer Hinsicht stimmt das ja. Klimaveränderungen sind weltweite Erscheinungen. Es ist in der Tat so, dass sich in der Klimaveränderung die Emissionen der verschiedenen nationalen Akkumulationen addieren. Vor allem die der bekannten G7, G8-Staaten, der großen kapitalmächtigen Nationen auf dem Globus. China und Indien sind inzwischen auch kräftig dabei, aber immer noch als Nachzügler bei den Emissionen, wenn man deren Emissionen umrechnet auf den Pro-Kopf-Ausstoß. Also einerseits ist Klima ein globales Phänomen und die zusammenaddierten Emissionen ergeben als absolute Größe riesige Zahlen. Andererseits verpasst diese Betrachtungsweise den entscheidenden Witz, da es ja gar nicht um Klimaschutz überhaupt geht, sondern um Klimaschutz als Streitgegenstand in der Konkurrenz der Staaten. Als Klimaschutz, der wirtschaftsverträglich ist und keinen Konkurrenznachteil erbringt. Wenn es heißt, eine 20%ige Reduzierung der Emissionen würde schon Erhebliches bei der Abwendung der Menschheitskatastrophe bewirken. Merkel spricht davon, 85% der Emissionen würden nicht in Europa getätigt. Also 15% wären demnach auf Europa beschränkt. Dann könnte Europa, der weltweit insgesamt als Block gesehen zweitgrößter Emittent, doch schon mal mit gutem Beispiel vorangehen. Dann sollen Sie doch mal mit dem Programm beginnen. Vielleicht schaffen Sie nicht die 15 oder 20, sondern nur 10. Das wäre doch ein ordentlicher Beitrag. Bloß das kommt für die europäischen Staaten überhaupt nicht in Frage. Alle sagen, ich schädige mich doch nicht in der Konkurrenz durch eine Rücksichtnahme, von der dann alle anderen mitprofitieren. Und ich habe keinen speziellen Vorteil dabei. So passiert dann erstmal nichts. Nur wenn alle Staaten bereit sind, sich die Beschränkungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen aufzuerlegen, so die Logik der konkurrierenden Gewalten, dann gibt es die Bereitschaft, sich auch selbst darauf einzulassen. So schaut deswegen auch die weltweite Sorge um die CO2-Problematik aus. Jeder Staat verlangt vom jeweils anderen, dass der sich beschränkt, im Interesse des Weltklimas. Jeder möchte von sich selber möglichst jedwede Beschränkung fernhalten, die könnte ihn dann ja richtig treffen. Wie sieht dann das Geschacher aus, Elisabeth?
Schön, ein schönes Beispiel übrigens, genau für das, was du gerade gesagt hast, nämlich jeder möchte bei sich keine Beschränkung, sondern die Beschränkung immer bei den anderen, hat Merkel neulich abgeliefert. Also von der weiß man ja, dass sie gerade jetzt als EU-Ratspräsidentin gewillt ist, die deutsche Vorreiterrolle mit und in der EU zu festigen. Zur Zeit, als sie die Präsidentschaft hatte, hat dieser Gipfel stattgefunden, wo ihre Vorgabe an alle anderen europäischen Staaten lautete, die sollen gefälligst unterschreiben, dass sie bereit sind, bis 2012 20% Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Gut, die 20% sind gemessen am Jahr 91. Das Jahr gilt als Bezugsgröße für den Ausstoß der Emissionen. Das ist noch ein kleiner Witz am Rande. Deutschland kann nämlich auf der Grundlage seine Pflichten ganz locker einhalten. 1991 stand die Demontage der Industrieanlagen der ehemaligen DDR damals noch aus. Nach dem Anschluss ist diese Industrie kollabiert und dadurch wurde quasi automatisch für Deutschland diese festgeschriebene Reduzierung erreicht, kostenlos. Gut, aber das nur ein kleiner Scherz am Rande. Worauf es ankommt, ist der Punkt, jeder Staat will, dass der andere die Beschränkungen auf sich nimmt und keiner will sich selbst beschränken. Dafür noch das Beispiel. Nachdem sie diesen Antrag an die EU-Staaten gestellt hat, dass gefälligst alle ihre Emissionen um 20% zu reduzieren haben, da hat sie gleich hinterhergeschoben, aber auf keinen Fall mittels deutscher Nobelkarossen. Die EU, die auch sich den Klimaschutz auf ihre Fahnen geschrieben hat, die hatte nämlich vorgeschlagen, als Beitrag zur Reduzierung der Emissionen zukünftig den Schadstoffausstoß von Autos zu reduzieren. Da haben die Deutschen sofort laut geschrien. Verheugen zum Beispiel sagt, keine geschäftsschädigenden Abgasnormen für das Kronjuwel der europäischen Industrie. Da ist die Deutsche gleich die europäische Industrie. Also da schreien sie sofort und sagen, unmöglich, wenn die Europäische Union auf diese Weise ihre Klimaziele erreichen will. Dann ohne uns. Da kämpft die EU-Ratspräsidentin aus Deutschland um jedes Gramm mehr an CO2-Ausstoß für ihre Schlüsselindustrie. Ja, und die Deutschen haben es auch wirklich geschafft, diese Regel zu verhindern. Was sie jetzt verabschiedet haben, ist, dass jeder Autotyp eigene Emissionsgrenzen hat. Und gut, dann versteht es sich natürlich von selbst, dass die großen deutschen BMW, Audi, Porsche und sonstige Karossen, Mercedes nicht vergessen, eben viel mehr verblassen dürfen als kleine Autos. Also, worauf es hier ankommt, kaum haben sich die europäischen Staaten geeinigt, Reduktionsziele zu verfolgen, sagt jeder Staat, aber bitte nicht damit, womit meine Industrie ihr Wachstum macht, womit die ihre Geschäfte macht, womit ich konkurrenzfähig bin.
Ja, Elisabeth, das ruft natürlich gleich Deutschlands innereuropäischen Konkurrenten Nummer 1 auf den Plan. Frankreich. Selbstverständlich ist Frankreich nicht gegen die deutsche Vorgabe. Die Reduktion der Treibhausgase zur Rettung des Weltklimas. Das muss natürlich sein. Bien sûr. Wie schön, dass Frankreich darauf verweisen kann, dass es dem deutschen Konkurrenten weit voraus ist. Der französische Staat hat nämlich schon alles Erforderliche für die Reduktion getan. Er meldet Vollzug. Erfüllung der deutschen Klimaziele. Schließlich so das französische Argument, werde 80% des französischen Stroms in Atomkraftwerken produziert. Und deswegen hätte die französische Industrie ihre Reduktionsvorgaben schon verwirklicht. So geht das muntere Streiten um die Rettung des Weltklimas weiter. Jeder Staat möchte, dass der andere sich Beschränkungen auferlegt. Gleichzeitig definiert jeder die Fronten, auf die es ihm ankommt, an denen er auf keinen Fall eine Beschränkung hinnehmen will. Am Ende weiß man schon gar nicht mehr, was schlimmer ist. Die wirtschaftlichen Einbußen wegen der Beschränkungen oder die fehlende Einigung bei den Beschränkungen der Treibhausemissionen, die man ja schon für bedenklich hält.
Hier ist Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Wir haben heute 2 Stunden, haben bereits 1 Stunde gesendet und jetzt kommen wir zur zweiten. Thema ist der Klimawandel. In der ersten Stunde haben wir uns die Frage vorgelegt, was die Klimaerwärmung der Sache nach ist, welche Wirkungen von ihr laut Wissenschaft zu erwarten sind und haben dann die Frage uns vorgenommen, was aus dieser Sache wird, wenn die Politik sich ihr annimmt. Wenn die Politik sagt, der Klimawandel ist ein Problem. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dann muss schon, dazu hatten wir auf den Stern-Bericht verwiesen, eine Rechnung stimmen. Es muss sich schon für das nationale Wachstum lohnen. Sprich, Klimaschutzmaßnahmen müssen billiger sein als Schäden, die möglicherweise dem nationalen Wachstum drohen. Dann haben wir festgestellt, es gehört noch etwas weiteres dazu, dass die Politik sich dieser Sache annimmt. Das Argument von ihr ist, Klimaschutzmaßnahmen nur dann, wenn alle mitmachen. Und hatten jetzt am Ende, waren wir so weit, dass die Staaten sich zwar auf Klimaschutzziele einigen, allerdings in einer Weise, wo jeder an dem Punkt oder an dem Gegenstand, der für sein eigenes Wachstum wichtig ist, schreit, damit bitte keine oder an diesem Punkt keine Reduktion. Keine Reduktionen bei den Abgasen deutscher Nobelschlitten zum Beispiel. Gut. Wir wollen uns jetzt noch weiter damit beschäftigen und werden noch dazu kommen, was es heißt, wenn dann aus dieser Sache endgültig eine internationale Konkurrenzaffäre wird. Aber vorher vielleicht noch mal kurz zu diesem Schacher, den die Nationen veranstalten, wenn sie alle vom jeweils anderen verlangen, dass er doch gefälligst was zu unternehmen hätte in Sachen Klimaschutz. Es ist so, dass das dafür stehen sollte, zu klären, dass in der Regel aus solchen Projekten, wenn es darum geht, die Bedingungen fürs Wachstum zu erhalten, nichts wird, wenn es davon abhängt, dass sich die Staaten darauf einigen. Also aus den Gründen, erstens, weil die Schäden in der Zukunft liegen. Es geht also noch, wenn es gar nicht darum geht, dass es bereits eingetretene Schäden gibt, dann unternimmt ein Staat so leicht nichts. Das Wissen um Schäden ist für ihn kein Grund, kein hinreichender Grund, diese zu verhindern. Und zweitens ist der mindestens genauso wichtige Gesichtspunkt für den Staat, was mögliche Schutzmaßnahmen für seine nationale Konkurrenzposition bedeuten. Beeinträchtigen sie sein Wachstum oder fördern sie es? Je nachdem will jeder Staat vom anderen, dass der genau das macht, was er selber nicht tun will. Deswegen kommt da in der Regel nichts raus. Das ist der normale Gang der Dinge. Das kennt man, davon sind die Zeitungen täglich voll. Man weiß, was für Verhandlungsgeschichten es dauert, bis zum Beispiel die Verschmutzung der Meere eingedämmt wird. Oder wo es, was jetzt neulich auch immer ewig wieder in der Zeitung war, dass bald kein einziger Fisch mehr im Meer ist. Also sich da auf Maßnahmen zu einigen, sich gemeinsam zu beschränken, das ist irgendwie, normalerweise passiert das nicht. Also fürs Klima gilt der Logik nach genau dasselbe wie das, was für den Staat immer gilt. Man weiß, Klimaschutz täte Not. Die Notwendigkeit ist unbestritten, die Sache ist erforscht und bekannt. Ja, man bezweifelt auch gar nicht den Schaden, der droht im Allgemeinen. Aber jeder macht die Rechnung auf, ob es sich für ihn lohnt, wenn er Klimaschutz macht. Nur dann, und das, denke ich, haben wir auch in der ersten Stunde schon ausgeführt, nur dann, wenn Klimaschutz sich für das nationale Geschäft rechnet, wenn er das Wachstum nicht beschädigt, sondern es fördert, dann sagt die Politik, okay, wir ergreifen die entsprechenden Maßnahmen. Wenn ihr dann nicht viertens einfällt und sie sagt, es lohnt sich nur dann, wenn alle mitmachen. Gut, also normalerweise, wie gesagt, ist das der Grund, warum aus sowas nichts wird. Das Interessante ist jetzt, das Klima hat als Thema einen ziemlichen Aufschwung erfahren und vielleicht eine Chance auf Verwirklichung. Da gibt es nämlich noch einen Gesichtspunkt, den die Politik da im Auge hat.
Ja, jetzt möchte ich doch zu dieser dritten Verwandlung Stellung nehmen, die erklärt, warum dieses Thema im Unterschied zu anderen Schädigungen, mit denen die Menschheit traktiert wird, tatsächlich doch eine Chance auf Verwirklichung hat. Der Grund dafür liegt gar nicht in der Klimaerwärmung, sondern auf einem ganz anderen Feld. Die ganze Problematik der Klimaerwärmung ist nämlich andersherum gelesen genau dasselbe wie Energieversorgung. Und an dieser Front, an der Front der Energieversorgung, da haben die maßgeblichen Staaten in der Tat inzwischen einige Bedenken gekriegt. Worin bestehen diese Bedenken? Die führenden Nationen der Weltwirtschaft stehen auf dem Standpunkt, dass sie sich heutzutage mit Öl und Gas erhebliche Nachteile einhandeln. Dabei liegen ihnen die Nachteile, die aus der Klimaerwärmung erwachsen, völlig fern. Sie denken an Nachteile, was die Beschaffung, die Sicherheit, den Preis und die Zuverlässigkeit bei der Lieferung, bei der zur Verfügungstellung der fossilen Energieträger betrifft. Das sind für sie Ärgernisse, die nichts mehr zu tun haben mit Humanismus und Klima oder absaufenden Menschen. Da geht es um brutale imperialistische Gesichtspunkte. Energie ist das Schmiermittel der kapitalistischen Industrie, die allgemeine Existenzbedingung ihres Produzierens. Die braucht man unbedingt, das wissen die Staaten. Deshalb werden darum auch Kriege geführt. Auf diese Energie behaupten sie ein Anrecht, weil sie nicht darauf verzichten können und wollen. Heute sehen sich auf diesem Feld die herrschende Nation mit drei Missständen konfrontiert. Öl und Gas werden immer teurer. Öl ist nicht mehr so konkurrenzlos billig wie noch vor einigen Jahren, als der Ölpreis zwischen 15 und 20 Dollar lag. Jetzt fürchten viele einen Preisanstieg auf 100 Dollar. Auch die aktuell 75 Dollar stellen gemessen an 15 Dollar eine erhebliche Verteuerung des Kostpreises dar. So werden Alternativen, die beim billigen Öl ökonomisch uninteressant schienen, auf einmal interessant. Aber die, wie gesagt, müssen beschafft, in sie muss investiert werden. Die Ölbeschaffung wird unsicher durch die Kriege, mit denen die USA den Nahen Osten umkrempeln, und durch die Zumutungen, die sie nicht nur dem Iran, sondern auch den Saudis antun. Der gesamte Nahe Osten, die wichtigste Lieferregion von Erdöl auf dem Globus, ist völlig unsicher. Also unser Öl, so sehen es die führenden Weltpolitiker, nicht mehr billig, noch sicher. Die Kontrolle über diese Grundbedingungen rentablen Produzierens der kapitalistischen Wirtschaft ist gefährdet. Hinzu kommt drittens, der dritte Missstand, hat man denn eigentlich die Lieferanten im Griff? Unsere Weltpolitiker entdecken den Nachteil, dass sie mit dem Geld, welches sie für Öl und Gas bezahlen, einen anderen Staat stärken, der mit dem Geld macht, was er will. Den USA fällt an Saddam und dem Iran auf. Den Deutschen an Putin und den Amis, auch an Chavez, den Präsidenten von Venezuela, dass sich mit den Einkünften aus den Energiegeschäften für solche Staaten eine Geldquelle auftut, die ihnen zu Reichtum verhilft und damit die Basis ihrer militärischen Macht schafft und stärkt. Denen eröffnet man glatt Wege der Mittelbeschaffung für Reichtum und Macht, also für einen Nationalismus, den man nicht mehr unter Kontrolle hat. Mit dem Ölgeschäft. Wenn das dann als Missbrauch der Öleinnahmen gewertet wird, weiß man, dass es sich eine imperialistische Macht, ein Abnehmerland, wie es so nett heißt, nicht länger gefallen lassen will, wie unzuverlässig so ein Energiepartner auf der Weltbühne auftritt. Europa zum Beispiel steht mit seiner strategischen Energiepartnerschaft zu Russland auf dem Standpunkt, Russland muss europäische Vorgaben unterschreiben und die Lieferung unter allen Bedingungen sicherstellen, auch wenn es selber gar keinen Nutzen davon oder mehr davon hat. Russland muss deutlich machen, dass es selber keine Machtrechnung mit der Lieferung von Erdöl verbindet. Und genau auf diese Unterschrift lässt sich Russland nicht ein. Das ist der harte Kern der Energiecharta, die die Europäer mit Russland vereinbaren wollen. Liefertreue hat vor nationalem Nutzen zu rangieren. Russland darf keine Weltmachtansprüche daran knüpfen.
Ich meine, es gibt noch einen weiteren Gesichtspunkt zu dem Stichwort Energieversorgung bzw. Umstellung der Energiepolitik. Also wenn die Europäer sagen, wir wollen nicht mehr so abhängig sein von Öl und Gas, und du hast jetzt ausgeführt, warum, zu teuer, unsicher und die Lieferanten sind auch irgendwie unsicher, man hat sie nicht im Griff. Wenn sie sagen, wir brauchen mehr erneuerbare Energien, wir müssen diversifizieren und so weiter, dann hat das sehr wohl auch die Seite eines Versuchs, sich aus der Abhängigkeit von den USA zu befreien. Es ist ja bis heute so, die USA sind der große Schutzherr, also die sind der Kontrolleur der fossilen Weltenergiereserven. Und da ist es erstmal wurscht, ob es sich um das Öl am Kaspischen Meer oder im Nahen Osten handelt. Gut, um Missverständnissen jetzt vorzubeugen, klar, Russland hat auch Energierohstoffe. Auch Russland mag in dieser Frage einiges zu bieten haben. Bloß, worum es hier geht, ist nicht einfach um den Standpunkt, man ist Herr von Rohstoffen auf seinem Territorium, sondern die USA sind tatsächlich der Herr über die Weltreserven in dieser Frage. Sie sind der erste Besitzer von Öl, Gas oder was auch immer und damit in der Lage, also ganz wurscht, auf welchem Territorium sich das befindet, sie sind in der Lage, Zugang für andere Staaten zu Öl und Gas zu eröffnen oder zu erwehren. Man konnte das sehr lange an Kuba studieren, wie hart und eindeutig die USA diese Macht geltend gemacht haben. Bei den Kubanern, die haben jetzt, kann man sagen, das Glück, dass der Chavez die Wahlen in Venezuela gewonnen hat. Jetzt kriegen sie halt wieder den bitter benötigten Energieträger Öl, von dem die USA sie immerhin jahrelang abgeschnitten hatten. Also diese Vormachtstellung bedeutet, dass die USA anderen Staaten dieses Mittel verfügbar machen oder verwehren. Im Moment ist es übrigens so, dass Nordkorea als Staat, der den Amis nicht passt, dann boykottiert wird. Es sind politische Entscheidungen, wen sie beliefern lassen oder wen nicht. Und diese Position, diese einzigartige Position, die die USA hier einnehmen, das ist etwas, was den Europäern nicht passt, wovon sie zunächst einmal vor allen Dingen sich selber befreien wollen, weswegen sie auf dem Standpunkt stehen, wir müssen unsere gesamte Energiepolitik umstellen, diversifizieren, erneuerbare Energien reinmixen und so weiter. Atomstrom wieder mehr und so weiter. Der andere Punkt ist übrigens noch, was die USA angeht, dass die Ölgeschäfte auch alle in Dollar getätigt werden. Auch das sollte man mal nicht unterschätzen. Der Dollar ist die allgemeine Ölwährung. Ölgeschäfte stützen also ganz automatisch den Dollar und damit auch genau diese Stellung, die die Amerikaner auf dem Ölmarkt der Welt haben. Also ob ein Staat will oder nicht, er dient mit seinem Ölkauf an dieser Stelle den USA. Und das, wo doch die Europäer jetzt gerade ihren Euro als Weltgeld etablieren wollen, dem wollen sie schließlich dienen und den wollen sie stärken und nicht den Dollar. Also ich wollte diesen zusätzlichen Gesichtspunkt zu deinen drei ausgeführten Punkten noch mit reinbringen, sich ein Stück weit von Öl und Gas als den zentralen Energieträgern ihrer nationalen Ökonomien frei machen. Das, was die Europäer tun, das ist auch ein Angriff der europäischen Mächte auf die Vormachtrolle der USA auf diesem weltpolitisch wichtigen Feld.
Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Heute bei unserer zweistündigen Sendung haben wir uns das Thema Klimawandel vorgenommen. Wir haben jetzt anderthalb Stunden diskutiert, Elisabeth und ich, und befassen uns aktuell mit dem Punkt, die Verwandlung des Klimawandels in ein Problem der Energieversorgung über zwei Schritte, die wir schon besprochen haben, nämlich auf jeden Fall muss der Klimaschutz kostengünstig sein und darf die Industrie in ihren Rentabilitätsüberlegungen nicht nachhaltig beeinträchtigen und er darf die internationale Konkurrenzsituation Deutschlands nicht beschädigen. Zusammenfassend von mir nochmal die vier zentralen Gesichtspunkte für die europäische Energiepolitik. Noch einmal die vier Gründe, die wir jetzt besprochen haben, die die europäische Energiepolitik bestimmen. Erstens, Öl und Gas sind sehr teuer, also nicht mehr so billig wie früher, sodass sie früher als Bestandteile der kapitalistischen Rentabilitätsrechnung nicht groß ins Gewicht fielen, aber heute eben die Suche nach Alternativen ernsthaft stimuliert haben. Zweitens, der Nachschub ist nicht mehr sicher, er ist sogar sehr unsicher. Die Kontinuität des Nachschubs ist ständig in Gefahr, zunächst wegen der Kriege, die von den USA angezettelt werden, an vorderster Front im Nahen Osten. Übrigens Kriege, mit denen die USA gerade die Bedingungen für einen sicheren Nachschub schaffen wollen. Drittens, die staatlichen Souveräne, die zu den maßgeblichen Lieferantenländern gehören, sind nicht mehr zuverlässig. Durch die Öleinkäufe bewirken die den Weltmarkt beherrschenden Nationen eine Unterstützung von Staaten, so sehen sie es, die sie nicht mehr unter Kontrolle haben und die dank der gewonnenen Wirtschaftskraft per Öldevisen mit ihrer Weise den Globus zu benutzen und sich in der Staatenwelt zu behaupten, den führenden Nationen und ihren Plänen in den Weg stellen. Und, das war jetzt der letzte Gesichtspunkt, Das gesamte Weltenergiegeschäft, wie es aktuell organisiert ist, abgewickelt und bezahlt wird, verfestigt nur die Vormachtstellung der USA.
Genau, all das sind die Gründe dafür, warum sich die Europäische Union von Öl und Gas befreien will und programmatisch eine neue Energiepolitik macht. Also das Ganze hat mit Klima soweit erstmal überhaupt nichts zu tun. Es kam nicht vor bei der Auflistung von Franz. Und da geht es wirklich um andere imperialistische Gesichtspunkte. Der Witz ist nur, jetzt wird die Sache nämlich, dass sie autark sein wollen in Energiefragen, dass sie sich unabhängig machen wollen von den Russen, den Amis, den Ölscheichs oder wem auch immer, das wird jetzt als die neue Energiepolitik auf die Klimafrage wieder bezogen von den Politikern. Jetzt wird also alles, was man aus ganz anderen Gründen in die Wege geleitet hat, wird jetzt der Bevölkerung und der Öffentlichkeit als Dienst am Klima vorgetragen. Gut, da sind dann auch Windräder und Photovoltaikanlagen nicht nur sehr kompatibel mit neuen Braunkohlekraftwerken. Also, weil wie gesagt, die Gründe, warum man diversifiziert, sind ja andere als Klima. Und da gibt es halt solche kleinen Widersprüche. Braunkohlekraftwerke sind die größten CO2-Schleudern. Da sind Windräder und Photovoltaikanlagen dann eben auch gut fürs Klima. Übrigens, von Frankreich hatten wir das eben schon, aber auch in Deutschland ist die Verlängerung der Restlaufzeiten für AKWs schon ziemlich in der Debatte und gerechterweise, weil nach dieser Logik ebenso, mindestens ebenso klimatauglich wie andere erneuerbare Energien. Die C-Parteien sind sowieso dafür, die sagen es offen. Gut, der Gabriel wehrt sich nach wie vor, aber auch in der SPD bröckelt bereits die Front. Und dieses Argument, prima fürs Klima, ist jedenfalls schon ziemlich unterwegs. Den Gesichtspunkt Autarkie, den kennen auch die USA, auch sie. Betreiben unter diesem Gesichtspunkt Energiepolitik. Franz hat schon gesagt, nicht zuletzt wegen der Sicherstellung ihrer Kontrollfunktion auf dem Energiemarkt, auf dem Weltenergiemarkt, überziehen sie ganze Regionen mit Krieg. Also auch die betreiben heutzutage Energiepolitik mit dem Ziel weg vom Öl bzw. Diversifizierung. Und zwar wirklich nicht, weil es Frau Merkel in Heiligendamm wegen des Klimas verlangt hätte. Die haben auch ein eigenes Energieprogramm aufgelegt und der Bush ist da ja immer sehr offen in diesen Fragen. Er sagt immer gleich dazu, wo es genau drum geht, von wegen Klima. Er sagt, es geht um Oil and National Security. Zitat, Amerika verliert seine freie Handlungsfähigkeit dadurch, dass wir Öl brauchen. Also seine Vormachtstellung sieht er dadurch in Frage gestellt bzw. angegriffen und legt eben eine neue Energiepolitik auf. Zum Beispiel planen die USA Biodiesel und Bioethanol aus Mais in riesigen Quantitäten in Südamerika vor allen Dingen anzubauen. Da gibt es jetzt schon das Stichwort Öko-Emirate. So nennt man dann diese Staaten. Also nicht Öl, sondern Öko. Mit Brasilien haben sie schon Vorverträge abgeschlossen. Da ist schon klar, da werden riesige Flächen von Regenholz abgeholzt. Man braucht ja die Anbauflächen für den Mais. Das alles ist selbstverständlich ein Beitrag zur Freiheit der Weltmacht. Dass den ortsansässigen Bauern schon jetzt der Mais für ihre Tortilla fehlt, beziehungsweise sie den nicht mehr bezahlen können, es hat übrigens da schon Aufstände jetzt gegeben, Das gehört für die Amerikaner zum Preis der Freiheit. Es mag auch sein, jetzt nochmal unter dem Stichwort Klima, es mag auch sein, dass ganze Landstriche dafür brandgerodet werden, umgepflügt und mit Pestiziden vollgepumpt und überdüngt werden, weil schließlich muss ja auch die Quantität stimmen, die man da kriegt. Auch das Abholzen vom Regenwald, der sehr viel CO2 schluckt, also eigentlich sehr gut ist für diese, also oder eine entgegenwirkende Maßnahme gegen die Kohlendioxidemissionen. Wenn man all das in Rechnung stellt, ist diese Energiebioschiene, die die Amis dort aufziehen, hat die eine sehr negative Bilanz, was den CO2-Ausstoß angeht. Bloß, darum geht es ja eben nicht. Das sollte ja jetzt hier die Klarstellung sein. Was die Seite der Diversifizierung der Energiequellen angeht, ist dieser Schritt, den sie da in Südamerika jetzt angegangen sind, ein echter Fortschritt für die USA. Gut, wie gesagt, die Umstellung der Energiepolitik hat ihre eigenen Gründe und da gibt es dann auch kleine Widersprüche, wo sich die Leute drüber aufregen und rumrätseln, wie was zu was passt, eben zum Beispiel neue Braunkohlekraftwerke, Vernichtung des Regenwaldes und gleichzeitig setzt man auf Klimaschutz und erneuerbare Energien. Die wirkliche Logik der energiepolitischen Neuerung, das treibende Motiv, dass die, und zwar alle, führenden imperialistischen Nationen nicht ruhen lässt, besteht wirklich nicht in der Verhinderung von CO2-Emissionen. Dieses hehre Ziel, der Menschheit ein unerträgliches Klima zu ersparen, das ist Ideologie. Das ist genau die Verantwortungsideologie, die zu der Umstellung, die sie energiepolitisch machen, die Umstellung, die ganz eigene Gründe hat, die dazu hergeholt wird, die dazu passt. Also die dritte sogenannte Verwandlung ist also sehr wichtig. Die Klimapolitik wird zum weltpolitischen Thema dadurch, dass es dann gar nicht mehr ums Klima, sondern um die Energiesouveränität von Nationen geht. Deswegen kriegt das Thema Gewicht. Das nimmt jetzt wiederum gar nichts davon zurück, dass es jetzt das Klima ist, dass das Klima das Thema ist, der Stoff, um den es dann auf diesen internationalen Konferenzen geht. Als Stoff eben oder als Thema, an dem die imperialistischen Führungsmächte ihre Konkurrenz austragen. Dafür taugt die Klimafrage dann wieder. Prima.
Also, Elisabeth, wie passt jetzt die Klimafrage mit der Energiefrage zusammen? Ich will die Sache nochmal versuchen, im Hinblick auf die Gipfeldiplomatie zu erklären. Du hast ausgeführt, der Sache nach sind mit den neuen energiepolitischen Programmen Gegensätze ersten Ranges zwischen den führenden Weltmächten aufgemacht. Geht ja bei der energiepolitischen Wende hin zu sauberer Energie wirklich nicht um die Umstellung der auf Deutschland begrenzten heimischen Energieproduktion auf Windräder und Solarstrom. Da könnten Merkel und Konsorten ja gleich anfangen und müssten ihre Kollegen auf der ganzen Welt nicht auf Gipfeltreffen damit nerven. Unter dem Namen Klimaschutz läuft ein Programm, das, nochmal zur Erinnerung, erstens eine energiepolitische Wende zum Inhalt hat, mit der Deutschland seinen sehr hoch gesetzten Anspruch auf Versorgungssicherheit in einer Welt imperialistischer Konkurrenz durchzusetzen gedenkt. Das rührt im Zuge der Durchsetzung dieses Anspruchs selber jede Menge Gegensätze auf, zwischen allen möglichen Lieferländern, zwischen sich, ihren Konkurrenten, Europa, Russland und so weiter. Diese energiepolitische Wende soll zweitens ein Bombengeschäft für Deutschland werden. Und damit sie das wird, sollen sich deutsche Unternehmen auf dem Feld der Energietechnologie mit staatlicher Förderung einen möglichst uneinholbaren technologischen Vorsprung erarbeiten. Der Rest der Welt soll der deutschen Industrie möglichst exklusiv ihre technologisch spitzenmäßige Ware abkaufen. Und drittens will dafür international einiges getan werden. Denn schließlich ist nicht davon auszugehen, dass die mit staatlichen Mitteln hochgezüchteten Spitzenprodukte deutscher Technologieunternehmen woanders nachgefragt werden. Es gilt, für die entsprechende Nachfrage zu sorgen. Und das macht man am besten, indem man als deutscher Staat den Rest der Welt auf verbindliche, einzuhaltende CO2-Klimaschutzvorgaben festlegt. Genau dabei, bei diesem Programm, so etwas wie der energiepolitische Staatsmaterialismus, kriegt das Klima jetzt so eine wichtige Rolle. Man kann nämlich und kommt den konkurrierenden Mächten mit einem feinen diplomatischen Angebot. Alle unsere Initiativen sind nur wegen des Klimas. Missverständnisse, da würde sich etwas gegen die Konkurrenten richten, sie hätten sich gefälligst an den deutschen Weltmachtinteressen zu orientieren, sind völlig fehl am Platz. Kein deutsches Programm, keine deutsche Vorgabe in Sachen Energie ist gegen jemanden gerichtet. Es handelt sich doch um ein Weltproblem, dem sich alle, voran die großen Weltwirtschaftskonkurrenten, die ja mit ihrem industriellen Wachstum auch zu den Emissionssündern gehören, stellen müssen. Und wenn die anderen sich diesen Standpunkt zu eigen machen, genau, das Klima ist ein Weltproblem, dann ist die Antwort, die deutsche Politik mit ihren Forderungen sei ein Angriff auf deren Konkurrenzposition, nicht mehr so einfach. Also gibt es ein Ringen darum, dass diese diplomatische Einordnung akzeptiert wird, ohne dass die internationalen Beziehungen belastet werden. Das ist die erste Leistung, wenn dieses Thema als Gipfelthema anerkannt wird. Ein Thema im wahrsten Sinne des Wortes supranational. Keine Nation kann da irgendeines nationalen Egoismus verdächtig werden. Dann gilt es natürlich, den anderen großen Nationen diese Umstellung ihrer Energiepolitik als etwas nahezubringen, was nicht nur nötig und für alle nützlich ist, sondern was sich auch für sie lohnt. Ansonsten droht die Kostenbelastung, nämlich die deutsche in diesem Fall, die die Umstellung auf emissionsreduzierende Verfahren ja darstellt, wo Deutschland in Vorlage gegangen ist, zu einem Konkurrenznachteil für die eigene Nation zu werden. Und das genau soll ja verhindert werden. Das gelingt bloß, wenn die anderen von sich aus das Interesse haben, ihre Energiepolitik umzustellen. Schließlich will man die Konkurrenten für gewisse Reduktionsziele gewinnen, um die Energieumstellung in einen deutlichen Konkurrenzvorteil zu verwandeln. Nicht umsonst hat sich Deutschland frühzeitig entschieden, in erneuerbare Energien zu investieren und frühzeitig die Technologien zu entwickeln, die dafür nötig sind. Jetzt sind wir in der Lage, den anderen, die Reduktionen vornehmen wollen und eigentlich wegen des Weltklimas ja auch müssen, die entsprechenden Angebote zu machen. Das ist so etwas wie die deutsche Verantwortungsrendite. Die Kosten fürs eigene Kapital werden zum Exportschlager. Aus dem Nachteil wird ein Vorteil, indem man der Welt die Schlüsseltechnologie des nächsten Jahrzehnts vorgibt. Deutschland hat investiert und ist Weltspitze in der Solartechnik, den Windrädern und bei gewissen Biobrennstoffen. Das ließe sich doch übersetzen in Weltmarktmacht, wenn man die anderen dazu kriegt, bei sich ein Bedürfnis nach solcher Technologie zu entwickeln und dann bei uns einzukaufen. Wie viel daraus wird, hängt selbstredend weniger von der Klimakatastrophe ab, sondern davon, wie sehr die anderen Konkurrenten bei sich das Bedürfnis haben, weg vom Öl und sich auf das deutsche Angebot einzulassen. Da warnen die professionellen Beobachter schon, Ich zitiere aus der Süddeutschen Zeitung vom 22. Januar diesen Jahres. Noch haben besonders die Deutschen Wettbewerbsvorteile in der Umwelttechnik und bei energiesparender Produktion. Aber diese Vorteile können schnell verloren gehen. Tja, laut Presse, die Zeit zum Handeln drängt also, wenn wir unter dem diplomatischen Obertitel Klima unsere Position in Sachen Energie und überhaupt auf dem Weltmarkt verbessern wollen.
Radio X, die Sendung Gegenstandpunkt. Thema in unserer heutigen zweistündigen Sendung, die jetzt langsam zu Ende geht, ist Klimawandel. Wir sind jetzt soweit, dass aus dem, dass das Klima, dass der Klimawandel die materiellen Lebensbedingungen der Leute beeinträchtigt, schädigt, die ganze Sache zu einem politischen Thema geworden ist, und zwar bis in die obersten Etagen der Diplomatie. Das möchte ich jetzt noch in einem Punkt etwas näher beleuchten, was das genau heißt, wenn sowas Gegenstand in Heiligen Damm etc. ist. Franz hat schon einiges dazu gesagt. Hier, also zwischen, wenn die G8 so etwas zum Thema hat, wird das Thema Energie endgültig zum Stoff für eine imperialistische Führungsmacht beziehungsweise zum Thema, an dem Staaten ihre Führungsfähigkeit behaupten, beweisen oder die anderer zurückweisen. Das ist nochmal eine ganz eigene Ebene. Klar, von der findet auch wieder eine Rückübersetzung statt. Da gibt es schon immer wieder dann die Fragen. Ja, wenn es einem gelingt, anderen Staaten, das war der Schlusspunkt von Franz, wenn es gelingt, die eigenen erneuerbaren Technologien anderen Staaten als Kaufartikel aufzudrängen, dann stellt sich schon immer wieder die Frage, was haben wir davon? Oder der andere sagt, andere Staat fragt sich, ist es nicht doch eher eine Schädigung? Das mag sein. Also diese Kalkulationen, die hören nicht auf, die kommen immer wieder, die gehören zu der Sache. Bloß, es ist schon nochmal eigens zu beleuchten, wenn Deutschland in der Welt auftritt und sagt, wir sind das Land, das Klimaschutz betreibt. Wir übernehmen Verantwortung für den Globus und sind deswegen zur Führungsmacht qualifiziert. Es sind speziell solche Themen wie zum Beispiel Klima oder auch AIDS, das gab es auch als Thema in Heiligen Damm auf dem Gipfel Anfang Juni. Das sind die Themen, die sich deutsche bzw. EU-Politiker suchen, gerade weil die Hauptsache, also das, was die wichtigen Sachen in der Welt angeht, dafür sind die USA als Führungsmacht zuständig, da haben sie das Sagen. Das ist genau der Punkt, an dem die Deutschen und die Europäer permanent leiden. Sie wollen an der Spitze stehen und sind immer damit konfrontiert, dass die USA das sagt, das ansagt, um was es auf der Welt zu gehen hat, die Themen definiert, große Aufgaben bis hin zu Kriegen vorgibt und vor allen Dingen die auch über die Macht verfügt, das, was sie als Weltordnungsprobleme definiert, durchzusetzen und jeweils ihren Weg auch für Europa im Prinzip alternativlos zu machen. Also diese Themen, Durchsetzung einer Weltordnung, solche Themen sind besetzt von den USA. Das hindert die Europäer nicht daran, sich in die Pose zu begeben und sich als Führungsmacht zu qualifizieren, eben an den Themen, ja, die sie sich dann jeweils aussuchen, zum Beispiel Klima und AIDS. Die Art, wie sie das dann immer tun, ist, dass sie sich als die verantwortungsvolle Weltmacht darstellen, in Kontrast zur Verantwortungslosigkeit der Führungsmacht USA. Also die ganze Sache mit der Verantwortung ist nichts anderes als eine Umdeutung von Macht in Verantwortung. Das kennt man auch aus dem Inneren, also aus dem Innenleben des Staates. Macht, unschön, gell? Verantwortung klingt da viel besser. Also eine Umdeutung von imperialistischer Macht in eine anerkennungswürdige Macht. Die deutsche Politik hat so den Tenor dann in Absetzung zu dem, was sie als Urteile von den USA lancieren: Wir haben keine kleinliche Sicht der Dinge. Wir schauen nicht einfach durch die nationale Brille auf den Globus. Wir denken nicht nur ans Geschäft. Wir sind diejenigen, die sich um das sorgen, was alle Welt bewegen müsste. Sie geben sich als die Mächte, die die Zukunft vom ganzen Globus, von der gesamten Menschheit quasi im Auge haben. Den USA machen sie damit nicht nur implizit, sondern durchaus auch explizit den Vorwurf, die größte Macht sei nationalegoistisch, sie schaue bloß auf ihren Vorteil, sie würde nur ihre Interessen verfolgen und sie habe deswegen die Macht, die sie eben immer exekutiert, eigentlich gar nicht verdient. Das heißt immer, die Amis sind bloße Macht über ihre Welt, über die Welt. Bloße Macht, die ihre Interessen verteidigt. Vielleicht noch ein kleines Zitat, um das nochmal klar zu machen. Zum Beispiel aus der SZ. Ethanol, also da geht es um dieses Biodiesel, was wir eben hatten. Ethanol aus Mais und Präriegras zu subventionieren, dient vorrangig dem Ziel der USA, unabhängiger zu werden von Ölimporten aus dem Nahen Osten. Klimaschutz ist dabei eher willkommenes Abfallprodukt, denn klares Ziel. Also sind immer dieselben Urteile. Immer heißt das Urteil, die Amis haben bloß ihr Geschäft, ihre Macht im Auge, während Deutschland Verantwortung praktiziert und eigentlich die Macht verdient hätte. Gut, also Merkel tritt jetzt an mit solchen Themen. Afrika, AIDS, Klimaschutz und tritt mit solchen politischen Themen in die imperialistische Konkurrenz ein. Darum geht es in Heiligendamm. Und auch an dieser Front, also vorhin war ja der Hinweis, die praktische Weltpolitik bestimmen die Amis, bloß auch an dieser Front lässt die Antwort des amerikanischen Präsidenten nicht auf sich warten. Der hat den Angriff, der auch bei dem Thema unterwegs ist, den hat der Mann kapiert. Also lässt er sich das Klimathema nicht aus der Hand nehmen und stellt klar, wenn an dem Klimathema die Frage aufgezogen werden soll, wer hat überhaupt die Weltmacht verdient, dann stellen wir doch bitteschön hier mal klar, erstens, wir als Amerikaner verfolgen dieses Thema schon lange. Man kann uns hier wirklich keine Vorwürfe machen, so sinngemäß ein Zitat. Und zweitens, wenn jemand in der Welt eine neue Klimapolitik einführt, dann doch wohl wir. Also, auch an dieser scheinbar banalen Front schenkt Bush seiner Kollegin Merkel nichts. Worin besteht jetzt eigentlich deren Erfolg? Vielleicht diese Frage noch in Bezug auf Heiligendamm. Was Bush ihr zugestanden hat, ist, dass das Klima überhaupt ein Thema ist. Das geht in Ordnung. Also, dass man sagt, der Klimawandel ist ein Problem, das ist anerkannt. Was er nicht gemacht hat, ist, sich sagen zu lassen, welche Ziele zu unterschreiben sind, beziehungsweise was zu leisten ist in Sachen Klimaschutz. Das Ergebnis des Gipfels weiß jeder, irgendwann 2050 oder so werden die Emissionen halbiert. Gut, das alles noch als Absichtserklärung, aber nur, das sollte ja auch nur der Hinweis sein. Klargestellt werden sollte hiermit, was alles passieren muss, bis die Sorge um Verwüstung, Überflutung und so weiter, bis diese Sorge tatsächlich Gewicht in der Weltpolitik kriegt, bis sie wichtig wird für Politiker. Wenn sie aber dann endgültig auf der obersten Etage gelandet ist, wo dann gefeiert wird, jetzt würden alle sich endlich dem Klimaschutz verschreiben, dann kriegt sie genau das Gewicht, was wir jetzt ausgeführt haben, dann wird sie zum Thema der Konkurrenz der imperialistischen Nationen. Um die Frage, ob jetzt irgendeiner absäuft, kümmert sich dann garantiert keiner mehr.
So, wir kommen zum Schluss. Das war ein großer Bogen von der Erderwärmung bis zum diplomatischen Geschacher, dem sich Deutschland an diesem Thema als Führungsmacht in der Welt zu behaupten versucht. Als Führungsmacht, die mit einem Imperialismus eigener Prägung, einem Imperialismus der Verantwortung für das Wohl von Klima und Menschheit, gegen den Nationalegoismus der USA antritt. Vielleicht noch ein paar Bemerkungen zum Inland. Da wenden sich jetzt ja die demokratischen Herrschaften mahnend an den Bürger, für den Klimaschutz ist jeder verantwortlich. Da kann jeder viel machen, von der abgesenkten Temperatur in den eigenen vier Wänden über die Benutzung des Fahrrads auf dem Weg zum Aldi bis zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit und für den Verzicht auf Fernreise mit dem Flugzeug. Nach der einen Seite sind diese Vorschläge so gesehen mehr oder weniger lächerlich. Und wie gering ihre Wirkung wird oder ihre Wirkung ist, wird ja selbst in der Öffentlichkeit sofort zum Thema gemacht. Dann kommen immer die negativen Wirkungen zur Sprache, die diese gut gemeinten persönlichen Anstrengungen und Opfer hätten. Mancher käme dann gar nicht zur Arbeit. Wenn der Energiekonsum sinkt, steigt tendenziell der Energiepreis, da sich ja an den Unterhaltungskosten nichts ändert, die jetzt auf einen geringeren Konsum pro Einheit umgelegt werden. Und das Ausbleiben der Fernreisen kostet Tausende von Arbeitsplätzen. Man kann da jetzt einiges dran feststellen, zum Beispiel über die trostlose Rolle des Konsumenten in der bürgerlichen Gesellschaft, der bekanntlich als Kunde König ist. Der kann auch an diesem Punkt wieder einmal erfahren, dass von ihm rein gar nichts abhängt. Er ist eben das letzte Glied an der Kette. Wenn es darauf ankommt, ist schon alles gelaufen, was produziert wird, zu welchem Preis es angeboten wird, wer davon profitiert. Er ist ja auch gefragt als Erfüllungsgehilfe des Kommerzes, der die Ware versilbert, und sonst nichts. Aber das nötige demokratische Gewissen und auch Schuldbewusstsein kommt darüber zustande. Wenn der Verbraucher das maßgebliche Subjekt und der heimliche Auftraggeber ist, dann bestellt der auch mit seinem privaten Konsum die klimaschädliche Wirkung der Produktion seiner Gebrauchsgüter selbstverständlich mit. Das ist der Grundbaustein des staatsbürgerlichen Verzichtsgewissens. Die Reduktion von Treibhausgasen hat deswegen auch nicht in der Produktion anzufangen, sondern im Kopf des Verbrauchers, der sich machtvoll entscheidet für die einheimischen Waren und für den Heimaturlaub. Derweil gibt es eine Lifestyle-Debatte, Der aufgeklärte Mensch soll zahlen, sich zusammenreißen, als verantwortlicher Verbraucher den CO2-Beipackzettel und Klimapass studieren. Bis es soweit ist, dass das dem Klima dient, liegt der Nutzen von so viel Verzichtsbereitschaft im Volk auf jeden Fall schon mal darin, dass sie unseren politischen Klimaschützern das Geschäft erleichtert. Die sind schließlich für die Einhaltung nationaler Klimaschutzziele verantwortlich und haben deswegen konkrete Vorstellungen davon, was jeder von uns zur Klimarettung tun kann. Als Gerätekäufer, Autofahrer, Wohnungseigentümer wird jeder Privatmensch in die Pflicht genommen. Und zu guter Letzt dient der Klimaschutz der demokratischen Hochkultur in unserem Lande. Man kann mit ihm Wahlen gewinnen. Der demokratische Untertan soll und darf seine politischen Herrschaftsköpfe auch noch danach beurteilen und sein wählerisches Vertrauen an sie auch noch danach zuteilen, ob sie als Klimaretter glaubwürdig sind. Insofern ist für den Nutzen des Klimaschutzes und der Klimaschutzpolitik auf jeden Fall gesorgt.